Vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Vielen Dank auch für die Einladung nach Salzburg, das erste Mal. Herzlich willkommen an Sie alle. Meine Aufgabe ist es ein wenig, eine Bestandsaufnahme nach 11 Jahren Krieg zu wagen. Vielen Dank. Gerne das stille Wasser, genau. Und darauf zu blicken, wie es Syrien eigentlich heute geht, also wie es in den verschiedenen Teilen Syriens ja auch aussieht. Und der Titel der Gesamtveranstaltung mit den Wegen zum Frieden, das ist eine hohe Erwartungshaltung. Ich denke, das Wort Frieden ist zum jetzigen Zeitpunkt schwierig aufrechtzuerhalten, wenn wir nach Syrien blicken. Es sei denn, man versteht es auf einer ganz grundlegenden Bevölkerungsebene und wie sich Menschen aussöhnen können, wie sie sich begegnen können. Aber im politischen Sinne ist es, glaube ich, schwierig. Deswegen habe ich dann meinem Vortrag diesen Titel gegeben, nämlich der Krieg in Syrien, der verdrängt wird, ganz aktiv und doch aber auch sehr präsent ist, vor allem auch hier in Europa. Der Krieg in der Ukraine zunächst mal hat natürlich alle anderen Konflikte und eben auch den syrischen verdrängt und in den Hintergrund treten lassen. Zugleich erinnert aber natürlich auch die russische Kriegsführung in der Ukraine an die Intervention Russlands in Syrien. Und für Millionen Syrerinnen und Syrer sind Bilder aus Mariupol oder Charkiw ein Déjà-vu und auch eine bittere Erinnerung an ihr eigenes Leid. Ich habe ein paar Fotos und Karten mitgebracht, um das zu unterstreichen, was ich in der nächsten knappen Stunde Ihnen erzählen möchte. Das hier ist ein Wandgemälde aus Binish, das ist in der Provinz Idlib, von einem Künstler, Aziz El-Asmar, ein Graffiti-Künstler, der also auf den Ruinen eines von der russischen Luftwaffe zerstörten Hauses dieses Graffiti gemalt hat, in Solidarität mit dem ukrainischen Volk. Das war im Februar diesen Jahres. Also die Bombardierung und der Beschuss von Wohnvierteln, die gezielten Angriffe auf zivile Infrastruktur und eben auch die Propaganda, die diese Gräuel rechtfertigen soll. Das sind so drei Strategien, die die Syrien-Intervention in gewisser Weise als Blaupause erscheinen lassen für den Angriff auf die Ukraine. Aber wo steht Syrien heute? Nach 11 Jahren Krieg ist die Lage für die Menschen in Syrien katastrophal. Nach Angaben der UNO sind 14,6 Millionen Menschen in Syrien auf humanitäre Hilfe angewiesen. 90% der Menschen leben unter der Armutsgrenze. Das sind nur Zahlen, aber sie werden bestimmt gefüllt werden und hinterlegt werden, auch durch die Vorträge, die wir heute Nachmittag hören, von vor Ort, von Menschen, die das vor Ort erleben und die das deswegen auch noch viel eindrucksvoller schildern können. Die Folgen des Krieges werden noch verstärkt durch die Folgen des Klimawandels, durch eine anhaltende Dürre, durch Ernteausfälle, Hitzewellen, haben wir diesen Sommer schon wieder gesehen. Das heißt, die Lage ist überall schlimm, aber auf ganz unterschiedliche Weise, auch je nachdem, wohin wir blicken innerhalb Syriens. Denn Syrien ist ein geteiltes Land. Es ist zerfallen in 4 Gebiete. Die Regimegebiete sehen wir hier grün, die unter der Kontrolle von Präsident Bashar al-Assad stehen. Sie haben die kurdisch geprägten, autonom verwalteten Gebiete im Nordosten, die sind hier gelb zu sehen, fast ein Drittel des Staatsgebietes. Wir haben im Nordwesten in der Provinz Idlib das hellblaue Gebiet, das von extremistischen Gruppen dominiert wird. Und dann haben wir entlang der Grenze im Norden die dunkelblauen Gebiete, die von der Türkei besetzt sind, mithilfe syrischer Milizen und Oppositionellen als Statthalter. Das Assad-Regime hat ja versucht, zwischen 2016 und 2020 weite Teile des Landes zurückzuerobern. Das ist ihm gelungen, mithilfe des Iran und Russlands. Und es ist auch das erklärte Ziel von Präsident Assad, das gesamte Land wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Aber die Frontlinien sind seit März 2020 weitgehend eingefroren. Das heißt, wir haben in jedem dieser 4 Gebiete auch eine gewisse Realität, die sich entwickelt und die auch entsprechende Antworten erfordert durch die internationale Gemeinschaft. Und wenn wir uns verschiedene Szenarien betrachten, das machen Politikwissenschaftler ja immer gerne, Szenario 1, Szenario 2, Szenario 3, und wenn man das macht und alles mit einbezieht, was passieren könnte, auch die ausländischen Interessen mit einbezieht, dann kommt man eigentlich zu der bitteren Erkenntnis, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das bedeutet, wir haben es in Syrien mit einer humanitären Katastrophe zu tun. Wir haben es mit einer politischen Sackgasse zu tun, mit einer wirtschaftlichen Krise und einer militärischen Unsicherheit, und auch Unberechenbarkeit zu tun, die eine positive Entwicklung des Landes insgesamt oder auch eine politische Lösung des Konflikts in naher Zukunft unmöglich erscheinen lassen. Das heißt, Syrien wird uns weiter beschäftigen als Krisenherd, und das ist insbesondere für Europa sehr wichtig, denn Syrien geht uns auch hier etwas an. Aufgrund der vielen geflüchteten Syrerinnen und Syrer, die zu uns gekommen sind. In Deutschland bilden die Syrer inzwischen die zweitgrößte Ausländergruppe. 910.000 Menschen sind aus Syrien nach Deutschland geflohen. In Österreich sind es auch viele. Das heißt, die syrische Exilgemeinde in Europa spielt eine wichtige Rolle. Könnte sie auch in Zukunft spielen, womöglich bei einer langfristigen Lösung des Konfliktes. Und Europa ist einer der größten Geber humanitärer Hilfe. Die westlichen Länder haben seit 2011 43 Milliarden Euro ausgegeben. Und wir sehen ja eine gewisse Müdigkeit, wenn jedes Jahr in Brüssel wieder Hilfsgelder eingefordert werden, die dann wieder nicht ausreichen für die Versorgung der Menschen. Aber man fragt sich natürlich, warum das viele Geld so wenig hilft. Warum geht es den Menschen in Syrien so schlecht wie noch nie, wenn doch Tag für Tag so viel Geld für humanitäre Hilfe ausgegeben wird? Und das bedeutet, dass der Hilfsansatz überarbeitet werden muss, auch und reformiert werden muss, wenn er dauerhaft sein soll und nachhaltig funktionieren soll. Das Assad-Regime hat die humanitäre Hilfe mit großem Geschick in ein politisches Instrument verwandelt. Es schöpft Hilfe ab, es leitet sie um, es nutzt sie für eigene Zwecke. Und zwar sowohl in den eigenen Gebieten als auch überall sonst, weil es den Zugang zu diesen anderen Gebieten mit russischer Hilfe einschränkt oder kontrolliert. Das ist eine Karte, die zeigt vier Grenzübergänge. Das waren mal die Cross-Border-Hilfsübergänge, an denen die Vereinten Nationen direkte humanitäre Hilfe leisten konnte, ohne Einverständnis auch aus Damaskus. Drei dieser Grenzübergänge sind inzwischen geschlossen. Der im Süden, Al-Ramsa, der in den Irak führte, Al-Yarubiyeh, und Bab es-Salame ist auch geschlossen. Der letzte offene Hilfskorridor für direkte UN-Hilfe ist Bab el-Hawa. Der muss alle 6 Monate vom Weltsicherheitsrat verlängert werden. Das ist jedes Mal eine Zitterpartie, weil es darum geht, dass Russland das eben mit seinem Veto immer droht zu verhindern. Das nächste Mal im Dezember diesen Jahres. Schauen wir in diese vier verschiedenen Gebiete, von denen ich gesprochen habe. Zunächst schauen wir mal in die Regimegebiete. Wie geht es den Menschen? Wir haben eine große humanitäre Not. Warteschlangen vor Bäckereien, vor Tankstellen. Die Stromversorgung ist immer wieder unterbrochen. Eine sehr hohe Inflation. Früher kostete ein Dollar mal 50 Lira. Heute sind es offiziell 2.500, aber inoffiziell 3.800 Lira für einen Dollar. Damit verbunden sind Preissteigerungen natürlich und die Tatsache, dass die Löhne nicht in dem Ausmaß gestiegen sind. Das heißt, die Menschen überleben, auch weil sie Überweisungen bekommen aus dem Ausland, ganz wichtig, von hier lebenden Syrerinnen und Syrern. Sie haben einen zweiten Job, einen dritten Job und sie leben eben auch von den Lebensmittelpaketen der Vereinten Nationen und geraten häufig in einen Teufelskreis der Armut. Hinzu kommen Millionen Binnenvertriebene in Syrien und die jahrelange Zerstörung, die das Regime bei der Rückeroberung der früher mal von der Opposition kontrollierten Gebiete angerichtet hat. Das heißt, wir haben sehr viele Wohngebiete im Umland von Damaskus, in Homs, in Aleppo, in Dara im Süden, die bis heute zerstört sind, deren Anwohner zum Teil nicht zurück können. Und wir haben insgesamt 40 gezielte Gesetze, die das syrische Regime erlassen hat in den letzten Jahren. Das ist ein systematischer Versuch, die lokalen, sozialen und wirtschaftlichen Bevölkerungsstrukturen zu beeinflussen. Denn die Hauptleidtragenden sind Bewohner informeller Siedlungen, also ärmere Bevölkerungsteile, die geflohen sind aus diesen Gebieten und deren Eigentumsverhältnisse nicht unbedingt schriftlich dokumentiert sind, die jetzt außerhalb Syriens sind, in den Nachbarländern womöglich, und die ihr Eigentum nicht nachweisen können. Das heißt, diese Menschen haben kaum Möglichkeiten, ihre Besitzrechte geltend zu machen. Sie verlieren den Anspruch auf ihr Zuhause und auch das verhindert eine Rückkehr von IDPs, also intern Vertriebenen, und von Geflüchteten. Und das ist ein Riesenthema in Syrien, denn die Hälfte aller Syrerinnen und Syrer leben nicht mehr in ihren ursprünglichen Wohnungen. Die Hälfte. Stellen Sie sich vor, die Hälfte aller Österreicher hätte seine Wohnung verlassen müssen und steht nun vor der Frage, wie komme ich dahin zurück, wie kann ich dahin zurück, ist es zu gefährlich, kann ich überhaupt mein Eigentum geltend machen? Das heißt, dieses Thema Eigentumsrechte ist ein sehr großes wenn wir auch in Zukunft an eine Lösung denken. Das muss mitbedacht werden. Der Klientelismus, der über Jahrzehnte gewachsen ist, und die Kriegswirtschaft der letzten Jahre machen den Alltag in den Regimegebieten sehr schwer erträglich. Wir haben also eine Unzufriedenheit in der Bevölkerung einerseits, aber die ist eben so lang kontrollierbar, wie eben die Angst größer ist, also die Angst vor Verhaftung insbesondere, als der Wunsch nach Veränderung. Assads Herrschaft erfordert Loyalität. Und diese Loyalität erzeugt er einerseits mit klientelistischen Strukturen, das heißt, Menschen werden belohnt, wenn sie ihm gegenüber loyal sind. Und auf der anderen Seite erzwingt er auch Loyalität durch Angst. Das heißt, die beiden Säulen seiner Macht, wenn wir an diese Funktionsweise des Regimes denken, die Säulen seiner Macht sind einerseits eine treu ergebene Geschäftselite und ein weit verzweigter Geheimdienstapparat. Also wer das Regime stützt, wird belohnt und wer es ablehnt, wird bestraft. Diese Geheimdienste sind nach wie vor sehr mächtig. Sie treiben auch häufig jeder sein ihr eigenes Spiel. Das macht es umso unberechenbarer. Wir haben aber zusätzlich jetzt noch lokale Milizen, die auch sich bereichern, die erpressen, die an Checkpoints Menschen einfach festhalten, die stehlen. Das heißt, ging die Willkür vor dem Krieg eigentlich ausschließlich vom Staat aus, geht sie jetzt auch noch zusätzlich von nichtstaatlichen Akteuren aus, auch ausländischen Akteuren, die diese Kriegssituation benutzen für ihren eigenen Vorteil. Das Wirtschaftssystem ist formal ja immer noch sozialistisch, also pseudosozialistisch ein bisschen. In Wirklichkeit ist es sehr neokapitalistisch. Wir haben eine Symbiose zwischen Unternehmern, also Privatwirtschaft, und Regimevertretern. Denn Bashar al-Assad selbst hat ja eine Liberalisierung vorangetrieben in den ersten 10 Jahren seiner Herrschaft. Und die Kriegswirtschaft hat eben in den letzten Jahren ermöglicht, dass man sich auf vielerlei Weise mit Macht auch bereichern kann. Das heißt, die Herrschafts- und die Vermögensstrukturen in Syrien sind miteinander verschmolzen. Wir haben die berühmten Crony Capitalists, also die regimenahen Geschäftsleute, die davon profitieren, dass öffentliches Eigentum privatisiert wird. Die profitieren vom Schmuggel, vom Verkauf humanitärer Güter. Die bilden Monopole im Dienstleistungssektor. Das bedeutet, in Syrien ist Macht und Geld nicht voneinander zu trennen. Und das ist wichtig zu wissen, wenn wir humanitäre Hilfe implementieren wollen oder auch wieder aufbauen wollen. Macht und Geld sind nicht wirklich zu trennen. Eine wichtige Geldquelle des Regimes, man fragt sich ja, wovon lebt eigentlich das ganze Regime, der Apparat, auch Bashar al-Assad. Eine wichtige Geldquelle inzwischen ist die Produktion und der Handel mit synthetischen Drogen. Mit dem Aufputschmittel Captagon zum Beispiel. Syrien gilt inzwischen als der weltweit größte Hersteller von Captagon. Captagon sind so kleine Pillen, die vor allem in den Golfstaaten in Saudi-Arabien genommen werden. Es gilt so als das Kokain des armen Mannes. Es sind Pillen, Millionen von Pillen gefunden worden. Übrigens auch in Österreich einmal, in Italien, in Saudi-Arabien. Der Wert dieser Pillen geht in die Milliarden. Und das Regime profitiert indirekt, nicht weil es selbst produziert, sondern weil es mit 40-60% an den Profiten beteiligt ist. Assad verdankt aber eigentlich die Tatsache, dass er noch an der Macht ist, vor allem zwei ausländischen Akteuren, nämlich Russland und Iran. Das macht ihn abhängig von beiden. Und er muss sie entsprechend entlohnen und auch an der Macht beteiligen, was zu einem Ausverkauf des Landes geführt hat, was viele Syrerinnen und Syrer auch kritisieren. Das heißt, Russland hat sich eigentlich die Ausbeutung der Rohstoffe in Syrien langfristig gesichert, auch den Hafen in Tartus zum Beispiel ausgebaut über viele Jahrzehnte. Syrien hat nicht viel Öl und Gas, das reicht nicht mal für die eigene Versorgung, aber zum Beispiel Phosphor ist ein interessanter Rohstoff. Und Iran hat den eigenen Einfluss auf allen Ebenen ausgebaut. Und das wiederum ist ein Problem für Israel. Denn die Präsenz der iranischen Revolutionsgarden führt dazu, dass immer wieder Israel in Syrien militärische Stellungen angreift. Zum Beispiel den Flughafen von Damaskus, jetzt gerade vor 2 Tagen nochmal. Das war, es gab schon Angriffe im Juni, der Flughafen von Aleppo ist angegriffen worden im September. Immer mit dem Argument, dass man eben iranische Stellungen dort treffen möchte, weil man sich bedroht fühlt von der Präsenz iranischer Milizen in Syrien. Blicken wir in den Nordosten des Landes. Knapp 5 Millionen Menschen leben dort, das ist ein Drittel des Landes. Das Gebiet ist wichtig, strategisch wichtig, wegen des Erdöls, also das bisschen Erdöl, das Syrien hat, liegt in diesem Gebiet. und auch wegen der Landwirtschaft. Eigentlich war der Nordosten mal die Kornkammer Syriens, weil dort sehr viel Weizen und auch Baumwolle produziert wird. Das Gebiet wird verwaltet von der autonomen Verwaltung Nord- und Ostsyrien. Die militärischen Kräfte, die wir hier häufig besser kennen, sind die SDF, die Syrian Democratic Forces, die syrischen demokratischen Kräfte. Das sind nämlich die Partner gewesen des Westens im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat, gegen den IS. Das Gebiet ist kein kurdisches nationales Projekt. Als solches wird es gerne missverstanden. Das war mal der Beginn des Ganzen im Jahr 2012. Da ging es um das Kernland, das kurdische Kernland Rojava, das aber aus drei Kantonen besteht, entlang der Grenze zur Türkei. Aber jetzt ist es viel größer. Deswegen ist es ein Projekt, bei dem es darum geht, alle Bevölkerungsteile in dieser Region mit einzubeziehen, auch in die Verwaltung. Das nennt sich demokratischer Konföderalismus. Der geistige Vater dieser Idee ist Abdallah Öcalan. Der hat es mal vorgedacht. Es wurde aufgegriffen auch von westlichen Politikwissenschaftlern. Also es ist ein basisdemokratisches Projekt, wenn man so möchte. Und sämtliche Ethnien und Konfessionen können dort mitarbeiten und wir sind auch vertreten in dieser Verwaltung. Das ist ein öffentlicher Bus. Ich war selbst letztes Jahr, muss ich dazu sagen, in Kamischli, also im Nordosten, und habe mir das angesehen. Das sind also private Fotos. Man sieht eben, dass Araber und Kurden, Tscherkessen und Jesiden und eben auch verschiedene christliche Kirchen, Assyrer, Chaldeer, Armenier, dort beteiligt sind und vertreten sind. Es gibt drei öffentliche Sprachen, Kurdisch, Arabisch und Syro-Aramäisch. Das ist hier auf diesem Bus zu sehen. Das gibt es auch auf verschiedenen Straßenschildern zu sehen. Das heißt, es gibt eine sichtbare kulturelle Vielfalt. Es gibt eine Mitbestimmung von unten durch die verschiedenen Kommunen. So ist das Ganze organisiert. Posten, offizielle Posten werden immer mit einer Frau und einem Mann besetzt. Und es gibt durchaus Raum für zivilgesellschaftliches Engagement. Es gibt mehr als 200 NGOs in Nordostsyrien. Frauen werden politisch auch gefördert und die Minderheiten eben mit eingebunden. Aber diese autonome Verwaltung kämpft auch mit ihrer eigenen Legitimität. Sie hat nicht überall gleich viel Macht im Nordosten, während eben zum Beispiel in Hasake sie eine regierungsähnliche Rolle spielt, ist sie in Raqqa und vor allem in Deir ez-Zor, das sind die arabisch geprägten Gebiete, durchaus auch mit Skepsis und Kritik konfrontiert. Die ANES, die autonome Verwaltung Nord- und Ostsyrien, steht noch immer unter der Führung der Partei der Demokratischen Union, PID, und ihrer Volksverteidigungseinheiten. Das sind die jungen Männer hier, die JPG. Und es gibt eben eine enge ideologische und auch strukturelle Anbindung an die PKK, was das Ganze immer kompliziert macht, vor allem für Europa im Umgang mit dem Gebiet. Denn die Fotos zum Beispiel jetzt von Abdallah Öcalan sind durchaus präsent, auch in der Öffentlichkeit dort. Und das erschwert eben Europa eine Annäherung, auch wenn man ja schon mit den bewaffneten Einheiten dort eng kooperiert seit vielen Jahren im Kampf gegen den IS. Die US-Militärpräsenz mit 900 Soldaten, also eine ganz kleine militärische Präsenz, sichert in gewisser Weise die Autonomie gerade im Nordosten, denn sie verhindert die Übernahme durch das Regime. Das Regime hat das Gebiet nie ganz verlassen, es ist immer noch präsent, vereinzelt zum Beispiel am Flughafen von Kamischli oder auch in einzelnen Stadtteilen. Aber die US-Truppen stärken eben die Verhandlungsposition der PID gegenüber dem Regime und sichern auch die kurdische Kontrolle zum jetzigen Zeitpunkt über die Ölfelder, die wie gesagt wichtig sind für die Versorgung des Landes selbst. Das Hauptproblem ist aber, dass das eine technisch total rudimentäre und unterentwickelte Förderung von Öl ist, denn es gibt keine modernen Raffinerien im Nordosten. Die Raffinerien stehen alle im Westen des Landes, in Homs und an der Küste. Das hat das Regime ganz bewusst damals so gemacht, weil der Nordosten eigentlich sehr vernachlässigt wurde, auch über viele Jahre. Das heißt, es gibt sehr viel Umweltverschmutzung im Zuge dieser Erdölförderung durch die primitive Verarbeitung des Rohöls. Die Luft ist verschmutzt, die Böden, das Grundwasser. Und das ist für die Bevölkerung im Nordosten sehr belastend. Die Region ist grundsätzlich mit zwei Gefahren bedroht. Einerseits die anhaltende Bedrohung durch die Türkei. Die Türkei, da komme ich gleich noch darauf zu sprechen, hat den Norden Syriens mehrfach angegriffen und Gebiete besetzt. Und sie agiert in Nordostsyrien mit verbündeten islamistischen Milizen der syrischen nationalen Armee. Und sie greift selber das Gebiet mit Drohnen an. Das ist ein regelrechter Drohnenkrieg, kann man inzwischen sagen, niedriger Intensität. Allein im August sind 28 Menschen gestorben durch Drohnen in Nordsyrien. Darunter übrigens auch Zivilisten und auch Kinder. Das war ein sehr aufsehenerregender Drohnenangriff am 18. August. Da hat die Türkei mit Drohnen ein Bildungszentrum für Mädchen getroffen, das von UNICEF geschaffen wurde, für Mädchen, die sich eigentlich den weiblichen Volksverteidigungseinheiten anschließen wollen, die aber noch zu jung sind, weil sie noch nicht 18 sind. Deswegen dürfen sie noch nicht kämpfen. Damit will man auch Kinderrekrutierung, Kindersoldaten verhindern, sondern man hat dieses Bildungszentrum eingerichtet für diese jungen Mädchen, bis sie eben 18 sind und dann entscheiden können, ob sie kämpfen wollen oder nicht. Und dieses Zentrum wurde eben getroffen von der Türkei und es sind 5 Mädchen gestorben bei diesem Angriff. Diese Angriffe erzeugen natürlich einen Dauerzustand der Angst im Nordosten. Sie richten sich eigentlich vor allem gegen die JPG, gegen die bewaffneten Einheiten. Aber wenn diese JPG geschwächt werden, dann stärkt das den IS. Und das ist die zweite große Gefahr im Nordosten, ein Wiedererstarken und ein Wiederauferstehen des Islamischen Staates. Denn der IS ist ja nie vollständig verschwunden. Wir haben den abgeschrieben und gesagt, ach super, es gibt kein Kalifat mehr, Raqqa ist befreit, der IS ist irgendwie weg. Aber die sind natürlich nie ganz verschwunden, die sind in den Untergrund gegangen. Und Nordostsyrien und auch Teile des Irak sind ein perfekter Rückzugsraum für Dschihadisten. Und wir haben etwa 10.000 IS-Kämpfer, die noch in der Region ausharren oder abwarten. Und der IS erstarkt eben vor allem in diesem Lager El Hol, von dem haben Sie vielleicht schon gehört. Dort leben 54.000 Menschen unter unerträglichen Lebensbedingungen, muss man sagen, sehr schlecht medizinisch versorgt. Und die Bewohner sind eben entweder Angehörige ehemaliger Kämpfer aus Syrien oder aus dem Irak oder eben auch ausländische IS-Anhänger, die häufig am radikalsten sind auch. Und die haben eigentlich in El Hol schon wieder ein Mini-Kalifat errichtet, mit einer eigenen Religionspolizei, mit Scharia-Gerichten. Und Europa lässt die kurdischen Verbündeten eigentlich im Kampf gegen den IS zurzeit im Stich. Bei der Versorgung und bei der Betreuung nicht nur der IS-Kämpfer, die in den Gefängnissen festgehalten werden, sondern auch dieser vielen IS-Angehörigen, also Frauen und Kinder, weil man nicht mal bereit ist, die eigenen Staatsbürger zurückzuholen. Also es sind bisher wenige Frauen und Kinder geholt worden. Österreich hat, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, nur 4 Kinder zurückgenommen zum jetzigen Zeitpunkt, noch keine Frauen. Deutschland hat Frauen und Kinder zurückgeholt bereits und es gibt jetzt aus der letzten Woche eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Da hat eine französische Familie geklagt und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Frankreich verpflichtet, die französische Frau aus diesem Lager zu holen, also die ehemalige IS-Anhängerin oder immer noch Anhängerin nach Frankreich zu holen, weil wir in Europa natürlich viel bessere Möglichkeiten haben, diese Person vor Gericht zu stellen oder auch zu resozialisieren und nachher auch die Kinder wieder in eine Form von Alltag und Bildung zu führen, was in Nordostsyrien gar nicht gelingen kann. Also in El Hol wächst die nächste Generation von Dschihadisten heran. Das dürfen wir eigentlich nicht geschehen lassen. Hinzu kommt im Nordosten eine jahrelange Dürre, das habe ich erwähnt. Der Euphrat führt so wenig Wasser wie noch nie. Euphrat und Tigris, wir reden hier vom Zweistromland. Biblischer Begriff. Wir haben Ernteausfälle von 75%. Warum führt der Euphrat so wenig Wasser? Die Türkei entnimmt am Oberlauf des Euphrat sehr viel mehr Wasser, als sie eigentlich darf, nach einem Abkommen, das das genau regelt. Und diese wachsende Not erleichtert natürlich dem IS auch eine Rekrutierung. Sie haben jetzt Familienväter und junge Männer, die sich aus Not dem IS anschließen, weil es dort einen monatlichen Sold gibt. Ja. Das Regime hat sich nie ganz zurückgezogen aus dem Gebiet, das habe ich gesagt. Der Flughafen Kamischli, andere Stadtteile sind noch vom Regime kontrolliert und diese autonome Verwaltung braucht eigentlich eine Einigung mit Damaskus als ersten Schritt zu irgendeiner Form von Anerkennung. Denn die internationale Gemeinschaft kann dieses Gebiet nicht anerkennen als autonom, wenn es innerhalb Syrien ist der Staat, um den es hier geht, nicht eine Regelung gefunden ist. Das heißt, es geht eigentlich um eine föderale Regelung, es geht darum, dass man eine gewisse Selbstverwaltung aufrechterhalten kann. Da ist aber das Assad-Regime zum jetzigen Zeitpunkt zu keinerlei Kompromissen bereit. Ein besonderes Problem ist auch dadurch entstanden, das habe ich vorhin erwähnt, dass dieser Grenzübergang El Yarubir geschlossen wurde. Das heißt, die gesamte UN-Hilfe für den Nordosten läuft über Damaskus. Und das wird erschwert durch Damaskus. Wir haben zum Beispiel während der Corona-Pandemie gesehen, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, nicht in der Lage war, den Nordosten weder mit Impfstoffen noch mit PCR-Tests zu versorgen, weil das Regime das immer wieder verhindert hat. Auch da bräuchte man einen anderen Ansatz für die Hilfe. Man müsste auch in die Infrastruktur in dem Gebiet investieren und das ist durchaus möglich, weil die USA ihre Sanktionen für den Nordosten aufgehoben haben im April 2022. Das heißt, es ist möglich, zum jetzigen Zeitpunkt sich zu engagieren im Nordosten. Blicken wir in den Nordwesten des Landes. Das ist ein bisschen unscharf, die Karte leider. Ich hoffe, Sie können das erkennen. Da geht es vor allem um die Provinz Idlib und Teile der Provinz. Dort leben 4 Millionen Menschen, die dort auch nicht wegkommen. Die sitzen in gewisser Weise in der Falle. 2/3 dieser Zivilisten stammen aus ehemals oppositionell verwalteten Gebieten. Das heißt, die sind dorthin geflohen vor der Rückeroberung durch das Regime. Das ist in gewisser Weise der letzte Zufluchtsort für Vertriebene. 80% der Menschen in Idlib sind mindestens 6-mal vertrieben worden in den letzten 11 Jahren. 6-mal haben die alle ihr Hab und Gut zusammengepackt und sind nochmal weitergezogen. Das Regime hat versucht, diese Provinz Idlib zurückzuerobern zwischen 2018 und 2020, hat damals auch fast die Hälfte erobern können. Und damals wurden 1 Million Menschen an die Grenze vertrieben, an die Grenze zur Türkei, die bis heute unter solchen Bedingungen ausharren, also die nicht geschützt sind vor dem Wetter, also man versinkt im Matsch oder steht in glühender Hitze. Das sind Hunderttausende, die in diesen provisorischen Camps sitzen. Die Kinder gehen nicht zur Schule, müssen mitarbeiten. Es gibt kaum Infrastruktur, keine Perspektive. Save the Children hat ermittelt, dass die Selbstmordrate in der Region stark gestiegen ist und dass 20% der Selbstmorde dort von Jugendlichen unter 20 Jahren begangen werden. Das Gebiet wird kontrolliert von den Extremisten von HTS, Hayat Tahrir al-Sham. HTS ist ein Zusammenschluss verschiedener islamistischer Gruppen, darunter der ehemalige Al-Qaida-Ableger, die Nusra-Front, die vielleicht viele von Ihnen kennen. HTS, deswegen ist HTS international als Terrororganisation gelistet. HTS hat seit November 2017 eigene Verwaltungsstrukturen aufgebaut, weil sie eben auch versucht, eine Regierung zu sein. Das sogenannte Syrian Salvation Government. Ja. Und es leben inzwischen 2,6 Millionen Menschen unter dieser HTS-Kontrolle, unter diesem Salvation Government. Die internationale Gemeinschaft hat sich dadurch zurückgezogen. Die haben alle gesagt, nö, also unsere Gelder sollen auf keinen Fall bei Al-Qaida landen, also bei der Nusra-Front oder eben bei HTS. Dadurch hat man natürlich auch NGOs vor Ort im Stich gelassen, die sich immer noch bemühen, eben etwas anderes anzubieten, als das, was die Islamisten anbieten. Und man hat im Grunde die NGOs auch dadurch geschwächt gegenüber HTS. Also die sind jetzt, stehen da mit einem riesigen Bedarf an Hilfe, die sie brauchen. Sie haben diese Skepsis der Geber in Europa, die sagen, nee, ihr müsst doch mit denen arbeiten und da ist doch die haben da überall ihre Hände drin. Und sie sind dann vor Ort noch mit HTS konfrontiert, die sagen, ja Moment mal, was macht ihr hier und da wollen wir irgendwie beteiligt sein. Da stellt sich die Frage, wie wollen wir umgehen mit diesem Gebiet, für das es eigentlich gar keine Lösung gibt, wenn man da näher drüber nachdenkt. Im Übrigen versucht HTS gerade, das ist eine interessante Entwicklung, sich gemäßigt zu geben. Man möchte nämlich gerne von der internationalen Gemeinschaft als Gesprächspartner wahrgenommen werden. Deswegen haben zum Beispiel gerade die Christen in Yaqubiye ihre Messe feiern dürfen. Das war das erste Mal seit 2011. Die Kirche wurde wieder aufgebaut, das ist die armenische apostolische Kirche vor Ort. Der HTS-Chef El-Jolani war bei den verschiedenen christlichen Dörfern, die es noch gibt in der Region. Und man versucht jetzt eben so ein gutes Image abzugeben, damit man dann als Gemäßigter eingestuft wird und womöglich mit der internationalen Gemeinschaft ins Gespräch kommt. Dann haben wir als viertes Gebiet, das hatte ich vergessen, das sind die Mitglieder von HTS, die bei einem Aufmarsch in Idlib war, das letzten Sommer waren die zu sehen, also mit diesen üblichen schwarzen Flaggen. Blicken wir auf die türkischen Gebiete nochmal zur Erinnerung, das sind die blauen Gebiete, die dunkelblauen, entlang der Grenze. Der Türkei geht es vor allem um ein Scheitern dieser autonomen Verwaltung in Nord- und Ostsyrien. Es geht ihnen um ein Ende kurdischer Autonomie, denn kurdische Autonomie ist aus Sicht Ankaras gerade die größte Bedrohung dieses Konflikts. Denn die Kurden in der Türkei, 14 Millionen, sollen nicht ermutigt werden, etwas Ähnliches zu fordern. Und deswegen bekämpft die Türkei ganz aktiv diese autonome Verwaltung Nord- und Ostsyrien. Sie will das Grenzgebiet im Norden unter einen dauerhaften türkischen Einfluss stellen. Mithilfe syrischer Stellvertreter, nämlich der syrischen Übergangsregierung, die von der Türkei aus agiert und mithilfe dieser syrischen nationalen Armee, also diesen islamistischen Söldnern Erdogans. Er hat dann 3 Militärinterventionen durchgeführt in Syrien, das erste Mal 2016 nördlich von Aleppo, das ist das Gebiet in der Mitte. zwischen Azaz und Jarablus, dann Anfang 2018 in Afrin, das kurdischste Gebiet eigentlich innerhalb Syriens, ein wichtiger Kanton auch damals von Rojava. Und dann im Oktober 2019, da erinnern sich vielleicht viele noch daran, das Gebiet zwischen Tel Abyad und Ras El Ain, also GDSP und Sedekaniye, 30 Kilometer tief. Und die Idee ist, in diesem Gebiet auch syrische Geflüchtete wieder anzusiedeln. Und Präsident Erdogan hat es auch selber ganz klar gemacht, das ist also Präsident Erdogan, im September 2019 bei den Vereinten Nationen, wo er ganz klar seine Schutzzone, sein Konzept der Schutzzone vorstellt. Infolge dieser Militärintervention sind mehrere hunderttausend Menschen vertrieben worden, überwiegend Kurden, aber auch Jesiden und Christen aus diesem Gebiet. Die Verbrechen, die dort begangen wurden, insbesondere in Afrin, sind dokumentiert auch von den Vereinten Nationen. Es wurde geplündert, Besitz und Land wird beschlagnahmt, es wird gefoltert, vergewaltigt, Weltkulturerbe wurde zerstört und religiöse Stätten, in dem Fall jesidische Stätten in Afrin, wurden geschändet. Wie versorgt, wie funktioniert diese türkische Herrschaft vor Ort? Wir haben, diese Gebiete werden im Grunde mit syrischen Statthaltern, das habe ich gesagt, geleitet. Also man erweckt den Eindruck irgendwie von Autonomie. Sie sind aber faktisch eigentlich aus der Türkei versorgt und auch kontrolliert. Kritiker bezeichnen das als ein neo-osmanisches Kolonialprojekt. Und es gibt eben eine massive Türkisierung in dem Gebiet. Also es geht darum, dass die türkischen Flaggen dort hängen, auf öffentlichen Gebäuden. Strom, Telekommunikation, Banken und Postsystem kommt aus der Türkei. Und der Türkischunterricht in den Schulen, die türkische Lira hat die syrische Lira ersetzt. Also eben diese Bedenken, dass es eigentlich auch um eine kulturelle Veränderung dieser Gebiete geht. Und warum macht Präsident Erdogan das? Er macht es vor allem aus innenpolitischen Gründen. Er ist getrieben davon, um eigenen Machterhalt im Land, wachsende soziale Spannungen durch die Wirtschaftskrise in der Türkei verleiten ihn dazu, sich eine Bedrohung von außen zu suchen. Er braucht die Kurden als Feind, als Staatsfeind, um die Menschen im Land hinter sich zu vereinen. Es gibt einen wachsenden Druck in der Türkei aus der Bevölkerung gegenüber den syrischen Geflüchteten. Die werden nämlich jetzt zu Sündenböcken für die Wirtschaftskrise, die werden zu Schuldigen gemacht dieser desolaten Wirtschaftssituation. Und deswegen gibt es diese immer lauter werdenden Rufe, die Syrer zurückzuschicken. Und das ist eben das, was Erdogan verspricht, dass er 1 Million syrische Geflüchtete zurückschicken möchte in diese türkisch kontrollierten Gebiete. Weil aber vor allem Araber zurückgeschickt würden und vor allem Kurden im Land vertrieben wurden, ist das zugleich eine demografische Veränderung. Also es ist eine Form von ethnischer Säuberung, die geplant ist. Und das verstärkt natürlich die Spannungen innerhalb der syrischen Gesellschaft, über die wir ja schon gesprochen haben. Verstärkt wird es dann auch nochmal durch die Wahlen. Im nächsten Jahr stehen in der Türkei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen an. Auch das erhöht den Druck. Und das Problem ist, dass die Opposition in der Türkei eigentlich nur noch radikaler ist als Erdogan. Also die versprechen eigentlich, alle Syrer zurückzuschicken. Und das ist so ein bisschen die Tragik, dass man nicht wirklich auf andere politische Kräfte in der Türkei so sehr hoffen kann. Jetzt haben wir ganz aktuell die Wende der türkischen Haltung gegenüber dem Assad-Regime. Haben vielleicht manche von Ihnen mitbekommen. Wladimir Putin hat Erdogan offensichtlich überredet, auf das syrische Regime zuzugehen. Weil Erdogan auch sagt, ja, mir geht es eigentlich nur darum, Autonomie der Kurden zu verhindern. Und wenn das Assad-Regime da wieder seine Truppen stationiert, ist mir das lieber als irgendwelche YPG-Kämpfer. Und deswegen hat jetzt die türkische Regierung offiziell erklärt, ja, die syrische Opposition müsste sich doch mal aussöhnen mit dem Regime und man könnte doch gemeinsam gegen die Kurden vorgehen und eben die autonome Verwaltung zerschlagen. Damit wäre dann sowohl dem Assad-Regime gedient als auch der Türkei. Assad fordert aber überhaupt für die Wiederaufnahme von Gesprächen mit der Türkei einen Abzug aller türkischen Truppen aus dem Land. Deswegen ist es nicht in naher Zukunft zu erwarten. Die Türkei spielt eben eine sehr ambivalente Rolle in Syrien. Einerseits verhindert sie in Idlib mit der Stationierung eigener Soldaten eine Offensive des Regimes. Andererseits besetzt sie eben völkerrechtswidrig Land im Norden und will dann noch mehr Land einnehmen. Jetzt haben wir die Situation, dass durch den Ukraine-Krieg natürlich Erdogan noch viel wichtiger geworden ist. Ja. Das heißt, als NATO-Partner ist Erdogan gerade extrem wichtig und er weiß um diese Bedeutung. Er inszeniert sich jetzt als Vermittler auch zwischen Russland und der Ukraine. Er lässt sich die Zustimmung zur NATO-Mitgliedschaft von Finnland und Schweden teuer bezahlen. Und er spielt in gewisser Weise eben dieses doppelte Spiel. Er braucht einerseits die Zustimmung Russlands für seine Pläne in Nordsyrien, aber er will andererseits die Unterstützung des Westens finanziell für diese Ansiedlung von 1 Million Geflüchteten. Und sein großes Thema gegen Europa ist natürlich wir bewahren euch vor mehr Geflüchteten. Ja, also Erdogans Rolle als Türsteher Europas, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch, da haben wir uns in eine große Abhängigkeit begeben. Und solange wir Migration nicht aktiv gestalten, sondern nur passiv abwehren, bleiben wir erpressbar durch Leute wie Erdogan. Russland. Für Russland ist Syrien in dem jetzigen Zustand eine ganz schwere Hypothek. Ja, Putin hat natürlich seine Rolle als Weltmacht gefestigt. Er hat diplomatische Handlungsfähigkeit, politische, militärische Handlungsfähigkeit bewiesen in diesem Syrien-Konflikt. Aber er kann Syrien nicht stabilisieren. Wirtschaftlich sowieso nicht, seit dem Ukraine-Krieg sowieso gar nicht. Er ist darauf angewiesen, auf Verbündete in den Golfstaaten, in China, aber vor allem auf das Geld aus Europa und den USA. Putin hat sehr viel investiert, um Assad an der Macht zu halten. Und er möchte jetzt eigentlich diesen militärischen Einsatz auch in einen politischen und wirtschaftlichen Gewinn umwandeln. Was braucht er dafür? Er will, dass die Welt sich wieder arrangiert mit Assad. Also die internationale Rehabilitierung und Normalisierung des Assad-Regimes ist das erklärte Ziel Russlands. Das ist die nächste Phase. Also er hat Assad gerettet, weite Teile zurückerobert und jetzt muss er ihn rehabilitieren. In der Region stößt Russland damit schon auf offene Ohren. Es gibt eine Bereitschaft, Syrien unter Assad zu rehabilitieren. Die Arabische Liga erwägt ja, Syrien wieder aufzunehmen. Assad war selbst zum ersten Staatsbesuch im März 2022 in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und die Araber, die Nachbarn, wollen natürlich Syrien als arabisches Land in ihrem Einflussbereich halten und Syrien nicht verlieren an diese ganzen nicht-arabischen Länder, nämlich wie Russland und Iran und die Türkei. Deswegen haben erste Staaten ja auch dort wieder ihre Botschaften eröffnet und sind dabei, sich zu arrangieren. Und die aktuelle Notlage, diese humanitäre Katastrophe, von der wir regelmäßig hören, von der wir auch heute noch hören werden, die leistet natürlich dieser Annäherungstendenz auch Vorschub. Ja, dann werden die Rufe nach einer Aufhebung der Sanktionen immer wieder wichtiger und auch mehr Engagement beim Wiederaufbau werden gefordert. Und weil das bestimmt auch Thema hier ist, weil wir immer wieder hören, dass christliche Vertreter fordern, die Sanktionen gegenüber Syrien aufzuheben, habe ich noch mal ein bisschen Hintergrundinformation mitgebracht zum Thema Sanktionen. Es gibt gegenüber Syrien keine UN-Sanktionen. Das ist kein Vergleich zum Irak. Die einzigen Staaten, die Sanktionen verhängt haben, sind Europa und die USA. Seit 2011. Die wollten 2011 aus einem Gefühl der Hilflosigkeit heraus ein Zeichen setzen gegen die Gewalt, gegen diese Niederschlagung der Proteste damals, gegen die Revolution, dieses Vorgehen des Regimes. Und sie haben zwei Arten von Sanktionen verhängt. Nämlich Sanktionen gegen Personen und Sanktionen gegen Sektoren. Die Sanktionen, die sich gezielt gegen Personen richten, die zielen gegen Regimevertreter, Geschäftsleute und Firmen, die zu Assads Herrschaftszirkel gehören, die dem Sicherheitsapparat nahestehen oder die anderweitig beteiligt sind an den Verbrechen oder die davon profitieren. Auf dieser Liste stehen mehrere hundert Namen und die wird regelmäßig aktualisiert durch die Europäische Union. Die anderen Sanktionen, die sektoralen Sanktionen, die betreffen bestimmte Wirtschaftssektoren. Die Öl- und Gasindustrie, Europa war ja mal der Hauptabnehmer syrischen Öls zum Beispiel. Das wurde eben damals gestoppt, also die Öl- und Gasindustrie sind sanktioniert, das Bankensystem, der Kraftwerksbau, die Informationstechnologie wegen der Internet- und Telefonüberwachung, Militär- und Luxusgüter. Aber nicht sanktioniert sind landwirtschaftliche Produkte und Medikamente. Und für die humanitäre Versorgung gibt es eben eine Reihe von Ausnahmeregelungen. Das heißt, die Syrien-Sanktionen richten sich per se nicht gegen die syrische Bevölkerung. Sie klammern explizit humanitäre und medizinische Hilfe aus. Was die USA gemacht haben, seit Juni 2020, ist den CESAR Act verhängt haben. Das sind Sanktionen, die sich darüber hinausgehend auch gegen Dritte richten, die in Erwägung ziehen, mit dem syrischen Regime Handel zu treiben oder Geschäfte zu machen. Das heißt, da geht es um Infrastrukturprojekte, um Wartung für Militärgerät. Auch da gibt es Ausnahmen, aber das schreckt natürlich ab alle möglichen Akteure, die in Syrien aktiv werden wollen. Was sind die Probleme? Es gibt massive Probleme mit den Sanktionen, weil sie treffen natürlich auch die Bevölkerung. Genau. Warum treffen sie die Bevölkerung? Weil bestimmte Sektoren für die Grundversorgung der Menschen in Syrien wichtig sind. Ja, zum Beispiel der Ölsektor. Die Preise für Benzin, Heizöl und Kochgas sind natürlich gestiegen, auch infolge der Sanktionen. Und dann haben wir das Problem, dass Regimevertreter ja Zugang zu geschmuggelter Ware haben, ja, die normale Zivilbevölkerung aber nicht. Außerdem kontrollieren ja auch die Regimeleute selbst den Schwarzmarkt. Das heißt, sie profitieren eigentlich sogar von den gestiegenen Preisen, können sich damit bereichern. Beschränkungen des Finanzsektors erschweren Handel und Investitionen. Auch NGOs zum Beispiel, die humanitäre Arbeit machen, können auch sehr schwer Geld transferieren nach Syrien wegen der Sanktionen im Finanzsektor. Die Stromversorgung zum Beispiel kann wegen fehlender Turbinen dann wieder nicht instand gesetzt werden. Aber wir müssen uns schon noch mal klar machen, wer hat denn die Infrastruktur zerstört in den Regimegebieten. Das Regime selbst, die syrische Luftwaffe mit Unterstützung der russischen Luftwaffe, hat die Gebiete in Aleppo, Homs, Damaskus, Dara selbst zerstört. Das heißt, jetzt westliche Sanktionen dafür verantwortlich zu machen, dass der Strom nicht funktioniert, ist ein bisschen wohlfeil, wenn man sich überlegt, wer die Verantwortung für die Zerstörung trägt. Das ist zu einfach. Dann gibt es Dual-Use-Güter, sogenannte Dual-Use-Güter. Das heißt, da gibt es zum Beispiel Pestizide, die kann man in der Landwirtschaft einsetzen, da kann man aber auch chemische Waffen mitbauen. Ja, das ist also ein altes Problem immer bei Sanktionen. Wie gehen wir damit um? Und dann gibt es das Thema Over-Compliance. Das bedeutet eine Übererfüllung. Das bedeutet, jede europäische Bank zuckt zusammen, wenn irgendwo syrisch im Namen vorkommt oder ein Name hört sich irgendwie syrisch an, dann sagen die, oh Gott, nein, 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 da wollen wir gar nichts mit zu tun haben. Und dann haben wir wegen des CSAR Acts eben alle investitionsbereiten Länder und auch Unternehmen, auch Speditionen oder Versicherungen, die davor zurückschrecken, das zu machen, weil sie eben Sanktionen aus den USA fürchten. Was fordern zum Beispiel zivilgesellschaftliche Organisationen? Die sagen, wir sollten diese Sanktionen permanent evaluieren und wo erforderlich auch verbessern. Also hier und da Ausnahmegenehmigungen erweitern. Geldtransfers für humanitäre Belange ermöglichen. Ausnahmen für Dual-Use-Güter ermöglichen. Oder auch die Sanktionen für bestimmte Sektoren zeitweise aussetzen, im Gegenzug für uneingeschränkten humanitären Zugang zum Beispiel. Aber ein pauschales Kritisieren aller Sanktionen und einfach nur die Aufhebung aller Sanktionen zu fordern, das bedient eben schon auch sehr die Propaganda des Regimes und Russlands. Das ist zu einfach. Wie möchte jetzt Putin eigentlich den Westen dazu bringen, dass wir uns alle wieder arrangieren mit Assad und eben Sanktionen aufzuheben, den Wiederaufbau zu finanzieren? Er schlägt vor, dass wir den Konflikt jetzt doch politisch über die UN lösen könnten, weil das ist ja das, was westliche Politiker so gerne beschwören, politische Lösung, politische Lösung, politische Lösung, obwohl der Konflikt ja längst militärisch entschieden ist. Und dafür gibt es einen Prozess in Genf, immer noch einen UN-geführten Verhandlungsprozess, nämlich das Verfassungskomitee. Genau, ich sage das so ein bisschen mit einem Unterton in der Stimme, Sie hören es schon. Es wurde Ende Oktober 2019 unter UN-Vermittlung ins Leben gerufen. Es geht darum, eine neue Verfassung zu erarbeiten mit Vertretern des Regimes, der Opposition und der Zivilgesellschaft. Das heißt, man sitzt dort zusammen. Übrigens wurden die Kurden von Anfang an ausgeschlossen aus diesem Prozess, obwohl sie die wichtigste ethnische Minderheit des Landes stellen und unbedingt dabei sein müssten, wenn es um eine neue Verfassung geht. Jedenfalls hat dieses ganze Verfassungskomitee bisher gar keine Ergebnisse gebracht, sondern das Regime hat sich auch einmal distanziert von der eigenen Delegation, die immer nach Genf fährt. Das ist also ein bisschen die Vortäuschung eines politischen Prozesses, der aber eigentlich seit Jahren tot ist. Putin lockt daneben auch noch mit der Rückkehr von Geflüchteten. Da ist Europa natürlich ganz offenen Ohres. Man möchte ja gerne so schnell wie möglich Syrerinnen und Syrer zurückschicken. In Wirklichkeit möchte natürlich Bashar al-Assad viele dieser Geflüchteten auch gar nicht zurückhaben, wenn sie kritisch eingestellt sind. Die UN sagt ganz klar, eine Rückkehr kann nur stattfinden, wenn sie freiwillig und sicher ist und in Würde erfolgt. Sicher wird Syrien aber wahrscheinlich erst dann sein, wenn der Geheimdienstapparat entmachtet ist, in irgendeiner Weise. Und wir wissen eben über verschiedene Berichte von Menschenrechtsorganisationen, dass hunderte Syrer nach ihrer Rückkehr verschwunden sind. Auch Menschen, die sich vorher bei der Botschaft, bei der syrischen Botschaft im Ausland haben versichern lassen, dass sie auf keiner Liste stehen, sind danach einbestellt worden, zum Geheimdienst, zum Teil zum Militärdienst eingezogen worden und zum Teil auch nicht wieder aufgetaucht. Wie soll es also weitergehen in Syrien? Ich zeige nochmal dieses Bild. Wie soll es weitergehen? Wenn wir das Ganze realistisch betrachten, müssen wir eigentlich weg von der Idee einer Konfliktlösung, die einfach unrealistisch gerade ist, hin zu einem besseren Konfliktmanagement. Also statt dass wir weiterhin auf eine Lösung hoffen, die nicht kommt, sollten wir den Konflikt besser managen, indem wir die Teilung des Landes als eine vorübergehende Tatsache erstmal anerkennen, an der sich sobald nichts ändern wird, und dann eben anfangen, die Versorgung der Bevölkerung, um die es uns ja eigentlich geht, es geht uns um die Menschen, die Versorgung der Bevölkerung effektiver und nachhaltiger zu gestalten, anstatt immer nur punktuell und unkoordiniert hier und da kurzfristige Bedarfe zu decken. Und da gibt es einen Vorschlag von einem Think Tank, die sagen, wir bräuchten einen Mechanismus, der darauf basiert, dass diese jeweiligen Machthaber in den vier Regionen gleichwertig koordinieren und zusammenarbeiten, mit dem Ziel, den Alltag der Menschen zu verbessern. Ja. Diese Gespräche und Verhandlungen müssten unter den Syrern stattfinden. Das Regime müsste akzeptieren, dass es kein Veto hat über Nordwestsyrien und Nordostsyrien. Dabei würde man auch alle großen politischen Fragen ausklammern. Da geht es dann nicht um Legitimität, nicht um Repräsentanz, nicht um Verfassung, sondern es geht nur um Schulabschlüsse, um gesundheitliche Versorgung, um landwirtschaftliche Produkte, die von einem Ort zum anderen gebracht werden sollen. Und das Interessante ist, dass es ja schon jetzt diesen Austausch gibt in den Handel. Es findet alles seinen Weg innerhalb Syriens. Das Öl findet seinen Weg in die Regimegebiete, in die türkischen Gebiete, in die von HTS kontrollierten Gebiete. Aber bisher profitieren von diesem Schmuggel und diesen Schwarzmarktgeschäften vor allem bewaffnete Gruppen. Das heißt, es geht darum, diese Kriegswirtschaft zu ersetzen durch ein berechenbares und auch strukturierteres System. Damit eben, also das, was zum jetzigen Güter, Drogen, Waffen, Öl, Menschen, alles wird gehandelt, damit man das reguliert und die Menschen damit rechnen können. Und dann auch nur Gleiches mit Gleichem gehandelt wird. Zum Beispiel die Anerkennung von Schulabschlüssen. Riesenthema in Nordostsyrien. Oder die Versorgung mit landwirtschaftlichen Produkten. Neulich ist eine ganze Lieferung von Zitronen, die ist schlecht geworden, weil sie nicht durch den Checkpoint kam. Weil irgend so eine bewaffnete Gruppe gesagt hat, nö, wir wollen irgendwas anderes, gab es nicht, dann sind die halt verrottet. Sowas muss man ändern, indem man ein System einführt, ein ganz praktisches, wo es wirklich um Alltagssorgen geht und nicht um große politische Themen. Die internationale Gemeinschaft muss die UN-Hilfe grundlegend reformieren. Das heißt, man muss sehr wohl bedenken, ich weiß schon, humanitäre Hilfe geht darum, wir wollen alle Leute einfach Hauptsache helfen. Aber man muss schon bedenken, welche politischen Auswirkungen so eine humanitäre Hilfe in 11 Jahren hat in Syrien, wenn sie vor allem ein Regime stärkt. Weil das Assad-Regime bestimmt, wem in Syrien geholfen wird mit den UN-Geldern. Die UN-Organisationen haben sich auseinanderdividieren lassen in Damaskus. Die kritischen Stimmen wurden aussortiert, deren Visa wurden nicht verlängert. UN-Vertreter sind inzwischen fast loyal zum Regime, wenn sie mit denen reden. Das heißt, wir brauchen neutrale Bedarfspläne, weil humanitäre Hilfe muss neutral sein. Das sind die Prinzipien, die internationalen Prinzipien. Sie muss unabhängig, unparteilich und neutral sein. Das sind die Prinzipien humanitärer Hilfe. Das ist in Syrien nicht der Fall. Das heißt, wir müssen sie wieder entpolitisieren, indem die UN-Organisationen sagen, so, das ist unser Bedarfsplan. Im Nordosten brauchen sie das, im Nordwesten brauchen sie das, hier leben so und so viele Menschen. In diesem zerstörten Gebiet müssen wir den Anwohnern helfen, die müssen auch dort weiter leben können, die dürfen nicht vertrieben werden. Und dann muss das umgesetzt werden gegenüber dem Regime. Und wenn das Regime dann sagt, nö, dann kriegt Herr so und so kein Visum mehr, dann muss man sich einfach mal wirklich stark machen und sagen, okay, dann sind erstmal, ist hier einmal 1 Million Mal eingefroren. Und wenn, erst wenn es erlaubt ist, nach neutralen Plänen alle Bedürftigen zu erreichen, dann kann man weiter kooperieren. Es gehen europäische Staatsgelder an Unternehmen und Firmen, die auf der Sanktionsliste stehen, weil sie sich schuldig gemacht haben in Syrien. Weil die UN eben nicht diese gleiche Liste kennt, sondern es sich auch sehr gerne einfach macht vor Ort. Es ist viel einfacher, mit der First Lady humanitäre Hilfe zu betreiben. Dann kriegen sie nämlich jede Genehmigung sofort. Ist ja klar. Wenn diese humanitäre Hilfe dann entpolitisiert wäre, dann könnte man eben nachdenken an Early Recovery, also Instandsetzung von Infrastruktur zum Beispiel. Aber große Wiederaufbaupläne für ganze Stadtteile sind eben problematisch, weil sie in der Regel vom Regime missbraucht werden, weil Anhänger belohnt werden und Gegner eben bestraft werden. Was sollte Europa tun? Ganz kurz zum Abschluss, ich bin fast fertig. Genau. Also es geht darum, nicht zu normalisieren einfach mit dem Assad-Regime, die gezielten Sanktionen in jedem Fall beizubehalten, aber in Zusammenhang auch mit, in Zusammenarbeit mit der syrischen Zivilgesellschaft immer wieder anzupassen und aktuell zu halten. Ein wichtiges Thema, insbesondere in Deutschland, sind die syrischen Botschaften als Devisenquellen. Die syrische Botschaft in Berlin ist eine Gelddruckmaschine, denn die Hälfte aller syrischen Geflüchteten in Deutschland sind gezwungen, ihre Pässe zu aktualisieren, alle 2 Jahre. Da bezahlen sie mehrere hundert Euro. Das sind 400.000 Menschen, das sind Millionenbeträge, die direkt von Berlin nach Damaskus gehen. Das muss sich ändern, das ist eine innenpolitische Entscheidung. Ich weiß nicht, wie das mit der Botschaft hier ist. Die juristische Verfolgung von Kriegsverbrechen muss auch weitergehen. Da spielt Deutschland gerade mal eine positive Rolle. Es gibt erste Schuldsprüche in Koblenz zum Beispiel, wo ein langjähriges Mitglied des Sicherheitsapparates zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Da geht es um systematische, anhaltende Folter in den Geheimdienstzentralen des Regimes. Das ist etwas, was jeden Tag passiert. In diesem Moment werden Menschen systematisch gefoltert. Und wir reden nicht von Dutzenden, wir reden von mehreren Zehntausend. Das hat nicht aufgehört. Das, was wir verhandeln in Europa, ist etwas, was jeden Tag stattfindet in Syrien nach wie vor. Und diese Straffreiheit für solche Verbrechen ist auch ein sehr negatives Signal an andere Machthaber in dieser Welt. Nämlich, wenn du einen Freund hast im Weltsicherheitsrat, kannst du eigentlich in deinem Land die Menschen umbringen, wie du willst. Das ist eigentlich die Botschaft aus Syrien, wenn wir an die Verbrechen denken zumindest. Den Druck auf die UN-Organisation habe ich erhöht. 80% dieses Geldes kommt aus Europa und den USA. Wir müssen dafür sorgen, dass es die Bedürftigen erreicht in Syrien. Und wir sollten uns mehr engagieren im Nordosten des Landes, denn dort ist es möglich. Wir haben Ansprechpartner, wir haben genau die Themen, die wir eigentlich bearbeiten wollen, Frauenförderung, Aussöhnung. Wir haben verschiedene Bevölkerungsgruppen dort, Christen und Muslime, mit denen man arbeiten kann, die sich aufeinander zubewegen können, wo man wirklich vor Ort einen gewissen Freiraum hat. Das ist nicht die perfekte Demokratie, das ist nicht die perfekte Freiheit, aber im Vergleich zum Rest des Landes ist das der Ort, wo man auf jeden Fall etwas gestalten kann. Und ansonsten, wir haben es am Anfang gehört, die gesellschaftliche Zerrissenheit ist das größte Problem dieses Krieges und eigentlich das, was auch am nachhaltigsten eine Lösung verunmöglichen wird. Da ist natürlich die Chance für die syrische Exilgemeinde in Europa, denn hier gibt es den Raum, hier gibt es den inhaltlichen, den politischen Raum zu diskutieren. 50 Jahre Diktatur hat es Syrern verunmöglicht, sich überhaupt zusammenzusetzen und herauszufinden, was denkst du eigentlich? Wie lebt eigentlich ein staatenloser Kurde in Syrien? Wie lebt sich an der Küste? Wie ist es für jemand aus Deir ez-Zor oder aus Stammesgebieten stammt? Sich kennenzulernen, sich zu treffen, offen zu sein für das Leid des anderen. Erst wenn jeder Syrer akzeptieren kann, dass auch andere Syrerinnen und Syrer gelitten haben in diesem Konflikt, egal auf welcher Seite sie standen, erst dann kann Frieden, und das ist dieses große Wort, überhaupt möglich werden. Der erste Schritt ist eigentlich Gerechtigkeit. Ohne ein Gefühl von Gerechtigkeit kann ich nicht verzeihen. Deswegen ist diese juristische Aufarbeitung wichtig. Und das zweite ist eben die Möglichkeit, den Syrern den Raum zu geben, sich zu verständigen. Und da kann Europa eine Rolle spielen. Hier wächst eine Generation hoffentlich von Syrerinnen und Syrern heran, die irgendwann in ihrem Land wieder was anderes gestalten können und sich aufeinander zubewegen können. Bis dahin sollten wir auf jeden Fall nicht dem Beispiel von Dänemark folgen, das zum Abschluss und über die Rückführung von Syrern nachdenken, weil Syrien vermeintlich sicher wäre. Das ist eine Karikatur aus einer dänischen Tageszeitung. Die Dänen haben ja schon angefangen, Syrerinnen und Syrer aus Damaskus in Abschiebezentren zu bringen, und die warten dort jetzt auf ihre Rückführung nach Damaskus, weil Damaskus angeblich sicher sei. Das ist der falsche Weg. Vielen Dank. Applaus